Also ich hatte keinen Spaß mehr Comedy gehabt, weil du nur abliefern musstest. So, und da hat mir die Psyche große Streiche gespielt. Und immer, ich bin immer mehr in den Sumpf der Panikattacken reingezogen worden.
Aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es Zeit für den besten Podcast der Welt. Hier ist der Boing-Podcast. Mein Name ist Manuel Wolf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Meine Fresse, was für eine Folge ist das denn? Das ist unglaublich. Die müsst ihr bis zur letzten Sekunde hören. Das ist, also dieses Gespräch hat mich echt überrascht, weil es nicht so rausgekommen ist, wie ich erwartet habe, sondern tausendmal besser. Wir haben über alles gesprochen und direkt so deep in die Materie eingetaucht. Richtig, wow. Also ich bin echt noch begeistert und werde mich ewig an diesem schönen Gespräch festhalten, welches eine Hoffnung an die Zukunft dieser Welt gibt, die vor den anstehenden US-Wahlen zerstört wird und das allen anscheinend wichtiger als alles andere ist, sich gegen das Gendern zu stellen. Kommt jetzt von irgendwoher, aber ich muss das mal kurz sagen. Wir haben nämlich bei Boing Comedy eine Werbekampagne am Laufen für unsere Shows und der Text davon war bei uns, haben schon alle gespielt, Genies, Newcomer, nee, Moment, bei uns haben schon alle gespielt, Comedy Stars, NewcomerInnen, Genies und Spinner. Und in den hunderten Kommentaren wurde weder die Show abgelehnt, noch die Show gelobt, noch die Anzeige abgelehnt, noch die Anzeige gelobt, sondern es wurde sich ausschließlich darüber beschwert, dass wir NewcomerInnen gesagt haben, dass wir gegendert haben. Oh mein Gott, das sollte verboten werden und man darf nicht in die Show gehen, weil wir gendern. Und warum hätten wir denn Spinner nicht gegendert? Warum denn nicht SpinnerInnen? Und bei Spinner bei der Werbung wird ein einzelnes Bild eingeblendet, nämlich das von mir, weil wir würden ja niemanden sonst, der bei uns aufgetreten ist, als Spinner bezeichnen. Und dann wurde noch sogar gesagt, warum wir Genies nicht gegendert hätten. Und irgendwie die Argumentation ist, dass die Sprachpolizei doch überall gendern will und nicht gendern verbieten will, aber die Forderung war, dass Gendern verboten wird. Also, what the hell? Get a life, Leute. Jeder und jede. Alle dürfen so reden, wie sie wollen. Also, ich meine, es ist nichts verboten. Und wenn, und dann heißt es so, ja, was weiß ich, 80% lehnen Gendern ab. Wir müssen uns danach richten. Hä? Ist doch egal, ich kann doch reden, wie ich will. Mir ist doch wurscht. Wenn andere es nicht wollen, dann machen sie es nicht. Und wenn ich es will, dann mache ich es. Also, sorry, was ist da? Wäre schön, wenn es mehr machen, aber ist doch völlig, auch wenn ihr es ablehnt, ist es, wer gibt euch das Recht? Eine Werbeanzeige für eine Comedy-Show. Sorry, es ist nur eine Werbeanzeige für eine Comedy-Show. Und sich darüber dann aufzuregen, dass gegendert wird und dass sie deswegen die Comedy-Show nicht besuchen wollen. Ihr seid sowieso nicht unsere Zielgruppe. Was ist denn da los? Ich meine, geht zu eurem scheiß reaktionären Stammtisch und erzählt euch eure Witze von euren, die schon bei euren Vätern alt und eklig waren. Dieses, oh Mann, meine Fresse. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Comedy ist. Okay, wo kam das jetzt her? Ich weiß es nicht. Dieser Rant, wo kam der jetzt her? Ich muss euch eine Sache noch erzählen, bevor wir anfangen. Ich fange direkt an. Am Wochenende habe ich mit meiner Freundin ein Gesellschaftsspiel gespielt. Ein Escape Room Spiel. Das gibt es jetzt irgendwie so als Brettspiel ohne Brett. Irgendwie Exit hieß das. Abenteuer in Amsterdam. 15 Euro, man kann es nur einmal spielen, dann muss man es wegwerfen, weil man die Karten dabei zerschneiden muss oder so etwas. Das ist so eine Art Rätselspiel, irgendwie eine fadenscheinige Geschichte und dabei muss man halt Rätsel lösen, 10 Stück. Und wenn man nicht weiterkommt, gibt es eine Hilfekarte und wenn man nicht weiterkommt, gibt es eine zweite Hilfekarte und wenn man nicht weiterkommt, gibt es eine Lösungskarte. Und das Schöne ist halt, man spielt nicht gegeneinander, sondern miteinander, so dass man sich halt nicht streitet, wer gewinnt und so irgendwas. Und in der Spielanleitung war auch eine Tabelle, die einem sagt, wie man abschneidet. Da heißt es, wenn man es unter 60 Sekunden löst und ohne die Hilfekarten in Anspruch zu nehmen, ist man schon sehr gut. Wenn man es unter 120 Minuten löst, ist man noch gut. Und wenn man ein paar Hilfekarten beansprucht, ist man immer noch okay, ist man nicht der Dümmste. Wir haben nach 4 Stunden erst die Hälfte dieses Rätsels gehabt und haben bei jeder Aufgabe alle Hilfekarten bis zur Lösungskarte gebraucht. Das hat natürlich mein Selbstbewusstsein immens gesteigert. So. Jetzt habe ich aber euch genügend auf die Folter gespannt. Kevin Ray ist zu Gast, den ich schon seit Ewigkeiten kenne und dann lange nicht gekannt habe. Und jetzt, wie ihr gerade im Vorspann schon gehört habt, festgestellt habt, dass er Panikattacken hatte und deswegen mit Comedy aufgehört hat. Und dann erfahren wir noch so ein paar andere Sachen. Also, viel Spaß. Kevin Ray.
Manuel Wolf.
Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen kann.
Und da ist es schon.
Und,
ich wusste es. Ich wusste es.
Oh Mann, wen habe ich da
eingeladen? Ich bin mitten im Podcast.
Das stimmt so nicht.
Nee, wir haben mit dem Podcast angefangen. Ja, ich melde mich später. Jo, tschö. Ich bin vollkommen da.
Ja, war das Mama, Freundin, Schwester?
Ist doch auf dem Dorf alles dasselbe. Machen wir weiter.
Ja, okay, gut. Also, Kevin Ray. So,
Mann.
Dir, ja.
Soll doch zweimal machen.
Nee, okay. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
Dem bin ich mir jetzt bewusst.
Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf.
Dem bin ich mir jetzt bewusst.
Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf.
Dem bin ich mir seit 5 Minuten bewusst.
Sehr gut, genau. So, fangen wir an. Du bist jetzt, wie du gerade gesagt hast, wieder nach Köln gezogen und machst Stand-up-Comedy und ich kenne dich seit 10 Jahren nicht mehr. Also beziehungsweise vor 10 Jahren habe ich dich gekannt wegen Stand-up-Comedy, so ungefähr. Ne?
Kommt hin ungefähr, ja.
Ja. Hast du aufgehört? Bist du weggezogen oder was ist passiert?
So eine Kombination aus allem tatsächlich. Ja. Also lief ja mal irgendwann zeitlich ganz gut. So dann kam ein gutes Management, dann kamen ja die ersten Fernsehshows, lief ja gut. Und da habe ich gemerkt, krass, also ich weiß nicht, ob es nur daran gelegen hat, aber da hat die Psyche nicht mehr so mitgespielt. Hat einen unfassbaren großen Druck gehabt. So und
abzuliefern oder wie?
Ja.
Ja.
Abzuliefern. Ich habe den Spaß an der Sache verloren. Also ich hatte keinen Spaß mehr Comedy gehabt, weil du nur abliefern musstest. So und da hat mir die Psyche große Streiche gespielt und ich bin immer mehr in den Sumpf der Panikattacken reingezogen worden.
Da sind wir direkt richtig deep ins Thema eingestiegen.
Kann man auch machen so, ne?
Okay.
Ja, und da ging einfach nichts mehr. Also es ging einfach nicht mehr.
Panikattacken vorm Auftritt oder generell zu Hause oder?
Ja, vorm Auftritt war es dann irgendwie, also kam es auch mal vor, aber eher selten. Bei mir war es dann eher immer so beim Reisen. Dann irgendwann zu Beginn war es dann noch mega harmlos, weil es immer beim Fliegen war. Da habe ich gedacht, okay, fliegst halt nicht mehr.
Ja.
Wer braucht die Scheiße? Fährst noch Bahn? Dann bin ich noch Bahn gefahren. Da ging es immer noch, bei der Bahn ging es dann damit weiter, Panikattacken. Dann fahre ich eben kein Bahn mehr, fahre ich Auto, dann ist es halt so.
Wow.
Dann bin ich nur noch Auto gefahren, dann haben die ersten Panikattacken bei Nachtfahrten angefangen. Da fahre ich halt immer nachts, fahre ich halt tagsüber und auch irgendwann auch da. Und dann bin ich jetzt dann während der Corona-Pandemie, bin ich dann jetzt 3 Jahre nicht einen Meter Autobahn gefahren. Haben mir einfach nicht mehr getraut.
Aber da hast du schon aufgehört.
Mit, ich habe vor Corona, als ich dann während Corona, habe ich mich dann auch von einer Freundin getrennt. Dann haben wir auch die Wohnung aufgegeben und da war für mich so, okay, suche ich mir jetzt in Köln was.
Wohnung gehabt.
Genau, suche ich mir in Köln was oder gehe in die Heimat gerade zurück, bis Corona vorbei ist.
Aha.
So ein bisschen so, weil es mir eh nicht psychisch gut ging, habe ich mich dann für die Heimat entschieden. Einfach.
Heimat ist Trier?
Trier. Ja. Heimat ist Trier, genau. Ein Dorf in der Nähe von Trier. Und da wusste ich, okay, das sind meine engen Freunde von damals, meine Familie ist da.
Mhm.
Und dann fühle ich mich einfach besser aufgehoben. Corona hat sich dann für alle länger gezogen, als man irgendwie am Anfang vermutet hat.
Ja.
So, kann man so sagen. Und ich habe den großen Fehler gemacht und habe alle Angstsituationen einfach vermieden, statt mich denen zu stellen, was du eigentlich nicht machen solltest.
Anstatt das Problem
zu... Das Problem wirklich am Schwanz zu packen und...
Also hast du dir gar nicht irgendwie Therapie gesucht oder so?
Doch, ich war die ganzen Jahre in Therapie.
Ja.
Aber es ist halt immer noch mal ein Unterschied, ob man darüber spricht oder ob man wirklich dann auch den Mut findet, dann das wieder in der Realität anzugehen.
Okay.
Also auch praktisch so, ne? Klar haben wir über meine Panikattacken am Steuer gesprochen und was passiert im Körper und was macht der Kopf und so weiter. Aber sobald du dann irgendwie dich einer Autobahn näherst und plötzlich hast du dann irgendwie Atemnot und Druckgefühl auf der Brust, enge Gefühle.
Oh je.
Und du fängst an zu schwitzen, deine Arme sind nur am Zittern, ist dann nochmal ein anderes Gefühl. Und es war nie, dass ich die Comedy nicht mehr geliebt habe und ich mir dachte so, oh, ich will das nicht mehr machen. Es war für mich einfach nur noch irgendwie irgendwann einfach utopisch, weil ich einfach nichts mehr konnte. Ich war 3 Jahre in Trier, nicht im Urlaub, ich war gar nicht, ich war nur in Trier 3 Jahre lang, weil ich dann gefühlt nicht mehr wegkam.
Okay.
Und ja, dann war ich irgendwann einfach in dem Loch drin und
was hast du dann, also gab es so den Auslöser, wo du gesagt hast, okay, ich höre auf und dann halt nach Trier aufgehört mit Auftritten und zurück nach Trier gezogen? Oder war das irgendwie so ein schleichender Prozess?
Es war ein schleichender Prozess.
Aha.
Also ich damals.
Sind halt weniger Auftritte angenommen oder?
Genau, also es war ja eh Corona, war eh erstmal alles abgesagt.
Ach so
ja, genau, für mich war dann so, okay, das war der erste Gedanke. Jetzt ist Corona, jetzt eine kleine Pause, die tut mir gut und dann geht's weiter. Hab aber immer gemerkt, immer mehr vermieden, ich kam immer weniger aus mir raus, sogar mit Freunden. Die haben ja auch mal dann hin und wieder mal natürlich als Freund mal so ein paar ernsthafte Worte gesagt, so, ne, ey, du bist ja nur noch daheim. Also siehst du natürlich, wie du nur Leute kommst, da geht ja gar nicht mehr mit dir. Und ich war so, ja, ich habe gar nicht richtig wahrgenommen. Ich war so, ja, ist gerade eine Phase so. Aber nee, das hat sich richtig lang gezogen. Und da habe ich irgendwann so gemerkt, und ich war halt nie glücklich in Trier, muss ich dazu sagen.
Ja, gut.
Na, also ich bin gerne in der Heimat.
Ja.
So, liebe auch so meine Family, alles okay.
Ja.
Aber in Trier ist halt nicht so für mich, wo ich sage, ey, da fühle ich mich richtig wohl.
Okay.
Man hat sich dann so ein bisschen das Ganze eingeredet. Man war so, okay, komm, ich fange jetzt an zu studieren, soziale Arbeit, bevor du nachfragst. Geh dann nach Luxemburg, weil Luxemburg wird ja gut bezahlt und so. Und,
ja, aber, ach so, du meinst in Trier wohnen und dann immer rüber
pendeln?
Ja, ja, okay, das ist Trick 17.
Ja, genau, haben wir das Glück, das sind 20 Kilometer.
Ja, ja, und es kostet ja nichts mehr.
Richtig.
Ja.
Und Luxemburg ist halt tatsächlich, gerade der soziale Bereich ist da super vergütet, ne, muss man schon sagen. Mhm. Aber hab auch dann, wie gesagt, an der Fernuni angefangen zu studieren.
So.
Auch relativ schnell gemerkt, dass da ist nicht das, was ich irgendwie, also ich bin das nicht. Ich bin das hier einfach nicht. Hab natürlich auch zwischendurch immer noch während der Corona-Pandemie auch den einen oder anderen Autorenjob gehabt fürs Fernsehen.
Mhm.
Was mir total viel Spaß gemacht hat.
Mhm.
So, aber da waren.
Von zu Hause aus.
Von zu Hause aus, aus dem Homeoffice, genau. Dann kamen teilweise Anfragen für, hey, könntest du mit da zum Drehort fahren? Und dann war immer irgendwas, hey, sorry Leute, aber bei der Uni, mir schreiben eine Klausur, das geht leider nicht. Ah. Ihr wisst ja, ich bin am Studieren. Einfach, weil ich wusste, fuck, Mann, ich würde das so gerne machen jetzt, aber ich komme hier nicht weg.
Okay, aber ich habe da eine Frage.
Gerne.
Wäre das, wenn, also gesetzt der Fall, es gäbe jetzt Corona nicht oder es wär halt nichts passiert, wärst du trotzdem an dem Punkt angekommen, oder hättest du einfach immer weitergemacht?
Ist eine sehr, sehr gute Frage.
Vielen Dank.
Ja, sehr gut, Manuel. Ich kann es dir gar nicht richtig beantworten.
Ach so. Weil, ne, also falls nein, hätte ja insofern Corona auch was Gutes gehabt für dich, weil du dich dem dann stellen musstest und halt erkannt hast, was dir gut tut und was nicht.
Ja, aber theoretisch gesehen hätte ich, also wenn kein Corona gekommen wäre und ich hätte gesagt, ich mache weiter, dann hätte ich ja die Situation gehabt, die ich mich hätte stellen müssen. Und durch Corona hatte ich ja für mich die angenehme Situation gehabt und musste es nicht tun.
Ja, ja.
Weißt du, ich wusste für mich so, also was, also Fakt ist erstmal, ich liebe Stand-up-Comedy über alles. Mhm. Generell Comedy, ich lieb's.
Aber es hätte trotzdem sein können, dass du dich zurückziehst. Ich meine, jetzt haben wir ja schon 2024.
Ja, ja.
Klar gibt es immer noch Comedians, die auf die Bühne gehen und sagen, ja, die Corona-Zeit war eine harte Zeit für uns. Aber das ist ja schon 2020 gab es mal wieder, ja auch schon wieder Shows. Und 2021 ging es ja auch wieder los. Also da ist ja jetzt noch was zwischen Ende der Corona-Beschränkungen und jetzt.
Ja, klar. Ich habe ja nie gesagt, dass ich aufgrund von Corona aufgehört habe, sondern eben aufgrund der Psyche.
Ja.
So, ne? Nur eben in der Phase von Corona, man musste ja nirgendwo hinfahren. Mhm. Man hat sich daran gewöhnt zu sagen, hey, ich würde wahrscheinlich spielen, ich kann aber nicht. Und dann bist du immer weniger gefallen, immer weniger. Und je länger du dich quasi in deinem Trott, in deiner Psyche fallen lässt, umso schwieriger wird es wieder da rauszukommen, ne? Und das war der Grund. Und als ich dann wieder auftreten hätte können, da ging es halt einfach nicht.
Und weißt du, woher die Panikattacken kamen? Ja, wenn man das so.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit meiner Psychologin da so oft drüber gesprochen. ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Also ich weiß damals, was auf jeden Fall, glaube ich, mit damals eine große Rolle gespielt hat, unter anderem, ist einmal, ich hatte irgendwann eine sehr, sehr große Zukunftsangst.
Mhm.
So,
Existenzangst oder?
Existenzängste, auch Teile vom Alter werden sogar.
Ja, ja.
Es war so, weil man hat sich, ich muss eigentlich ziemlich lachen, weil wenn ich überlege, mit 18 hatte ich mal, ich weiß nicht, ob ich diesen Abend nicht vergessen werde, ich habe mit ein paar Jungs da gesessen, so Papier getrunken, da habe ich gesagt, so, ey, stell dir mal vor, man, das, heute in 10 Jahren sind wir irgendwie alle verheiratet, haben normale Jobs, Kinder, Haus. Weißt du, irgendwann bist du 30 und hast nichts davon.
Ja, ja, ja.
Einfach nichts, so, weißt du, man. Und wenn das plötzlich so, man will doch irgendwie im Leben ankommen und hat irgendwie dann Angst, so, wo geht das Ganze hin? Was ist, wenn mir, weißt du, so, also so unnötige, also nicht unnötige Ängste, die real sind.
Irreale Ängste.
Irreale Ängste, Dankeschön.
Ja, und, man hat halt ein gewisses Bild, das einem von der Gesellschaft vermittelt wird, wie so das Leben zu sein hat.
Richtig.
Und dann passt man da nicht rein. Weil bei einem anderen es anders läuft, aber man weiß nicht, wie bei einem es laufen soll, weil natürlich kann man ja nicht in die Zukunft schauen und man muss es ja auch nicht wissen irgendwie und dann fühlt man sich total verloren und hat überhaupt keine Ahnung, ob das, was man macht, halt auch richtig ist und so irgendwie und oh Gott, was soll ich jetzt? Ja, aber das ist irgendwie, also ich meine, ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie bei jedem Menschen drin, aber das stimmt ja eben nicht, sondern aber die Ausgangssituation ist bei jedem Menschen gleich. Aber es gibt halt die sich da überhaupt keine Gedanken drüber machen oder beziehungsweise die halt.
Das ist einfach egal, die machen einfach.
Oder die einfach halt in das Muster reinfallen, zum Beispiel. Ich meine, deswegen, es ist, wenn man über psychische Erkrankungen generell spricht, ist es ja tatsächlich so, dass beim Bühnenvolk, bei uns Comedians und Musikern und was weiß ich, Zirkusartisten oder keine Ahnung, bei Leuten, die halt. Oder generell bei Leuten, die ungewöhnliche Berufe haben halt, ne, die so nicht der Standard sind, ist die Menge, also die Prozentzahl an psychischen Erkrankungen bedeutend höher als so bei Leuten, die einfach halt, ne, ihre Schule machen, ihre Ausbildung machen oder ihr Studium machen und dann in so einen normalen Job reinfallen. Die können natürlich auch aufgrund dessen, weil es halt so eine Normalheit ist, dann wiederum andere psychische Probleme kriegen.
Ja, klar.
Aber so generell ist der Anteil da bei uns schon höher, ja.
Absolut. Und das war halt das, was mich halt so jetzt zurückgeworfen hatte. Und ich war ja.
Na, wenn du musst ja nicht zurückgeworfen
also, sagen. Richtig. Also es ist halt so, man ist in einer Findungsphase, das richtige Wort, I don't know. Du bist einfach in deiner Bubble drin
und
du weißt so, und du weißt nicht genau, was willst du. Du würdest gerne dies. Du würdest gerne in dem Moment, weil ich sag mal, so Trier war so die Bubble, in der ich mich sicher gefühlt habe in dem Moment.
Ja, war so, irgendwann kennt man jede Act.
Ja, die kenne ich dann, seit ich 3 Jahre alt bin, also so ist es. Ne?
Ja.
Aber irgendwann, du müsstest eigentlich da bleiben. Möchtest aber auch Stand-Up-Comedy machen.
Ja, ja.
Geht aber nicht zusammen. Also beziehungsweise es geht.
Ja.
Du weißt, was ich meine, ne? Wenn du an dir arbeiten möchtest, möchtest auf Open Stages gehen, du willst an deinem Programm arbeiten, dann ist von Trier aus halt schon schwierig.
Mhm.
Ne? Dann bist du hier in Köln schon deutlich besser aufgehoben. Und da war ich immer so, ja, okay, ich weiß nicht so. Dann muss ich auch noch dazu sagen, will da gar nicht zu lange drauf eingehen. Dann hatte ich noch, dann ist damals meine Mutter auch sehr schlimm erkrankt an einer Lungenembolie mit einer Klappenthrombose, wo auch der Arzt meinte, sie wird wahrscheinlich nicht die Nacht überleben. Oh. Meine Mutter bedeutet mir alles. Ja. Was mich auch nochmal zurückgeschmissen hat tatsächlich in dem Moment.
Sie hat es überlebt. In der Corona-Zeit, oder?
Das war, als Corona schon wieder knapp vorbei war, so, ne? Ja. Aber ja, ja, genau. Und dann musste sie, also sie hat es überlebt, musste dann einmal die Woche immer zum Arzt zur Untersuchung, habe ich sie immer gefahren. Und dann sind wir von so einem schönen DPD-Trucker, diese Buschen, sind einfach mal mit 140 Sachen von der Straße geballert worden im Auto.
Oh, wow.
Und haben dann auch länger Zeit im Krankenhaus gelegen, beide.
Alle beide?
Alle beide, ja. Wo man sich auch dachte, so, das hier ist gerade nicht der Run, den man gerne hat, ne? Ja, aber auch den natürlich zum Glück überstanden, also heißt natürlich, aber auch den zum Glück überstanden.
Ja, ja.
Und hat aber auch alles nicht sich förderlich auf die Psyche ausgewirkt. Und irgendwann war ich aber so an dem Punkt angekommen, an dem ich gesagt habe, wie du eben schon meintest, du bist in dem, die Gesellschaft, die gibt ein Bild vor, ja, wo man sich einzureihen hat.
Einordnen muss.
Genau. Mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, an dem ich sage, ey, ganz ehrlich, ich habe niemandem gegenüber eine Verantwortung, genau, außer mir selbst.
Absolut.
Und das, was ich möchte, ist einfach nur glücklich sein. Da können mir alle Leute sagen, und das haben auch viele gesagt, viele waren so, ah, willst du echt wieder Comedy? Aber was ist, wenn du wieder den Schritt schaffst? Also ich wollte arbeiten gehen. Geh du arbeiten. Wenn du arbeiten gehen möchtest, 8 to 5, mach das, ist okay. Ja. Wenn du Nachtschichten brauchst, mach das, ist okay. Ist ja jedem seine Sache. Aber für mich persönlich ist einfach, wenn ich überlege, wenn ich einen Job hätte, wo ich jeden Tag, dann fährst du, keine Ahnung, um 7 Uhr los, um 8 da zu sein, bis um 18.30 Uhr zu Hause, fährst jeden Tag zur selben Arbeit, weiß ich nicht, 30 Jahre lang, bis du jetzt in Rente gehst, wäre für mich diese Vorstellung ist der absolute Horror. Also nicht, weil ich nicht gerne arbeite, was die Kunst betrifft.
Also generell ist ja die Frage schon mal die Aussage dann von denen, falls ja, echt willst du wieder Comedy machen, geh doch lieber arbeiten. Comedy ist Arbeit.
Richtig, genau. Muss man nicht, genau, und das sehen die meisten nicht. Ne? Die sehen also, nur so, ja, der steht da fünf auf der Bühne, erzählt seine Witze. Nee, so ist es nicht.
Aber so das mit diesem 9-to-5-Job unter der Woche, ich muss ehrlich gestehen, kann ich mir zwar auch nicht vorstellen, aber ich sehne mich schon manchmal danach so, ne, wenn ich zum Beispiel meine Familie, die alle im Lehrerberuf irgendwie
hast ist. Hast mir mal erzählt.
Ja, ja, und dann so denke, okay, du weißt jedes Jahr, wann deine Ferien sind, deine Rente ist sicher, du weißt, ja, du musst dir keine Sorgen um dies und das machen, du hast keine Angst, dass plötzlich irgendwie dich niemand mehr bucht oder so irgendwie.
Ja, ja, klar.
Also, ich würde mich nie vor eine Schulklasse stellen wollen und unterrichten, vor allen Dingen nicht täglich. Weil das stelle ich mir der Horror vor, weil das im Endeffekt ist ja der Lehrerjob ist ja im Endeffekt wie so ein Künstler, nur dass das Publikum halt nicht freiwillig da ist, ne?
Und dich lacht,
du musst du musst Leute entertainen, die nicht bezahlt haben, um dich zu sehen und dich eigentlich lieber gar nicht sehen wollen. Und da haben wir es dann schon doch besser, da kommen die Leute freiwillig, ja.
Aber da siehst du ja wieder, wie jeder so irgendwie anders denkt.
Ja.
Weißt du, als ich jetzt studiert habe, für nach Luxemburg zu gehen, musst du auch so eine Art Anerkennungsjahr haben, um in Luxemburg arbeiten zu dürfen im sozialen Bereich. Und ich hatte auch ein Vorstellungsgespräch gehabt, mehrere. Und in einem, da lief es sogar sehr, sehr gut, hätte ich auch anfangen können. Und ich war da und dachte mir, wirklich original, yo, das hier jetzt ein Jahr lang, shoot me. Auf keinen Fall. Das geht nicht. So, wenn ich mittlerweile jetzt für mich selbst, habe ich das auch sehr viel auseinandergesetzt mit Persönlichkeitsentwicklung, lese da sehr viele Bücher drüber, weil ich die super interessant finde. Und mittlerweile bin ich für mich an einem Punkt angekommen. Also erstmal, das ist mal der grundlegende Schritt und da bin ich gerade super dabei. Klingt plump und einfach, ist es theoretisch gesehen auch, stell dich einfach deinen Ängsten. Punkt aus und Ende, du hast nichts. Ich war 47 mal beim Kardiologen und habe 47 mal gehört, du bist gesund. Ne? Also ich bringe jetzt immer diese Angst dann hier, wenn ich ein Druckgefühl habe in der Brust.
Ja, klar.
Oh, fuck mein Herz, ich habe nichts.
Ja, so, Arzt. Ja.
So, ne? Ich habe nichts. Punkt aus und Ende. So, das heißt, wichtig ist einfach, mach dich selbst glücklich und leb im Hier und Jetzt. So, also, weil ich habe mir immer so Gedanken gemacht, wie du eben schon gesagt hast, was ist man mit Rent und so weiter und so fort. Meine Gedanken waren auch gewesen, oh fuck, wann ist, wenn ich jetzt wieder Comedy mache und merke dann in 12 Jahren, da bin ich 46, ich habe es nicht geschafft. Ja, was mache ich denn dann? Da stellt mich ja keiner mehr ein. Bin ich 46, ich habe keine Berufserfahrung, irgendwie im sozialen Bereich, nichts. Was mache ich denn dann? Ja, verdammt. So, aber ich lebe aber jetzt, ich lebe aber hier und jetzt und ich, weißt du.
Trotzdem kann man mit 46 irgendwas anderes machen.
Ja, na klar, es geht immer.
Hier, Beispiel ist doch, na super, jetzt fällt mir der Name nicht
ein. Ach, die,
ein.
Ja, die ist gut.
Blöd,
die ist gut.
Ne? Meine Oma, wie heißt
ja, die nochmal? Ja, die ist auch gut. Na, Gerda.
Nee.
Hilde.
Nee, aus England. Lynn Ruth Miller. Die habe ich für die englische Comedy-Show gebucht. Da war sie 86 Jahre alt oder sowas. Oder 85 und ist mit 87 ist sie dann jetzt während der Corona-Zeit leider verstorben. Oder mit 88, eins von beiden. Aber, ne, Amerikanerin, keine Kinder, keinen Mann, kein irgendwas. Sie hat mit 70 angefangen mit Stand-Up-Comedy.
Stabil.
Weil sie irgendwie halt, ne, hat alle möglichen Sachen gemacht, wollte schreiben, wollte Journalist sein, aber irgendwie hat alles irgendwie nie sie so ganz happy gemacht oder so irgendwas. Bücher geschrieben, Hunde gesittet und so. Und hat dann irgendwann eine Annonce in einer Zeitung gesehen über einen Stand-Up-Comedy-Kurs, einen Workshop. Und da hat sie da angerufen und gesagt, sie wollte so einen Artikel schreiben. So drüber schreiben, dass das doch ein Scam ist, das Comedy-Workshop, das nimmt doch nur Geld von Leuten. Entweder bist du lustig oder nicht. So eine Art, was sollen die da lernen? Das ist doch Blödsinn. Und wollte da halt einfach dran teilnehmen, um da so Gonzo-Journalismus drüber zu berichten. Und hat den Workshop gemacht und der hat sofort mit dem Workshop-Leiter connected, als sie die Tür reingegangen ist. Und außer ihr waren nur junge Leute da im Stand-Up-Dings da. Und die haben diesen Workshop gemacht und am Ende dann sind sie auch alle bei einer Open Mic aufgetreten. Die Leute haben sich beömmelt bei ihr und sie hat halt irgendwie gemerkt, hey, das ist, was ich machen möchte. Und dann hat sie mit 70 angefangen und bis 87 ist sie um die Welt gereist, um überall Stand-Up-Comedy zu machen in London und in Singapur und in Köln und was weiß ich. Ganz und ich denke so, ja, ne, jedes Mal, wenn ich denke so, boah, ich bin viel zu alt, um irgendwie was anzufangen
Nein.
Nee, die hat das mit 70 erst, hat sie angefangen und hat trotzdem nach 17 Jahren den Spaß ihres Lebens gehabt. Da ging es dann erst richtig los bei ihr, dass es irgendwie alles cool war. Und deswegen denke ich auch so, ne, es ist nie zu spät, irgendwie was zu ändern.
Was man auch nicht vergessen darf, und dem bin ich mir mittlerweile auch im Klaren, wenn man jetzt, ich sag mal, selbst wenn ich in 12 Jahren scheitern sollte mit Stand-Up, habe aber bis dahin alles gegeben, es ist ja nicht so, als hättest du nichts vorzuweisen, dass du in der Zeit nichts gemacht hast. Weißt du, du hast ja nicht irgendwie auf der faulen Haut gelegen und sagst mit 46, ja, ich müsste jetzt doch mal wieder arbeiten gehen, sondern du hast dich ja für dein Hobby, für deine Leidenschaft ins Zeug gehangen, ja. Trotz
also
allem.
Also bist du in 12 Jahren 46.
In 12 Jahren mit 46.
Ja. Weil vor allem weiß man ja auch nicht, was in 12 Jahren ist.
Richtig.
Du weißt nicht, gibt es die Welt noch, Klimakatastrophe?
Ja, ich weiß ja nicht.
Ist der nächste Virus da? Oder schreibt KI die Witze? Braucht es überhaupt noch Stand-Up-Comedy? Haben wir alle irgendwelche Happy Pills und brauchen gar nichts mehr? Oder ja, so irgendwie? Du, macht jetzt jeder Stand-Up-Comedy? Machst du was anderes?
Ja, genau. Und deswegen leben hier und jetzt. Ja. Mach dich glücklich, das, was dir jetzt gut tut. Und ich merke, und was ich jetzt in den letzten paar Monaten wirklich eine krass positive Entwicklung wieder genommen habe, bin ich so stolz auf mich selbst einfach.
Aber wann hast du das dann gemerkt? Also wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache jetzt wieder Stand-Up-Comedy oder sowas? Oder bist du da gerade noch mittendrin in der Wiederfindung? Oder wo war da, da muss ja auch irgendwann.
Ja, also dass ich das immer machen wollte, war ja klar.
Ja.
So. Weil ich habe nie aufgehört zu lieben. Ich war immer so, Stand-Up würde ich gerne machen, aber ich kann nicht reisen. Ja. Und wir alle wissen, Stand-Up ohne Reisen ist in der Regel, funktioniert nicht. So. Und dann kam irgendwann der Punkt, an dem ich gedacht habe,
Austin, New York.
Ja. Und dann kam für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, pass auf, das hier kann ich, das kann so nicht mehr weitergehen. Mhm. So, weil ich habe mich ja wirklich generell zurückgezogen. Mhm. Auch wenn du mal wieder auch was so, sag ich mal, was so mein Liebesleben betrifft, so mhm. Freunde, also ich habe keine Freunde mehr dynamisch rangelassen. So, wenn ich jemanden kennengelernt habe, habe ich relativ schnell das Ganze beendet, weil ich dachte so, ja, wenn ich dir jetzt sagen muss, weil man hält ja viel von der Person, man denkt so, mhm. boah, wenn ich dir jetzt schon sage, dass ich nicht mal Autobahn fahren kann, nicht mal Urlaub fahren kann, nicht mal das, dann denkt die direkt so, boah, was hat der für ein Typ, dann habe ich ja gar keinen Bock.
Okay.
Und bevor ich dann verletzt werde, so, war ich dann so, komm, lieber jetzt mach du hier Cut ist so, Schutzmechanismus.
Ja.
Und dann dachte ich so, Junge, das hier kann so nicht mehr weitergehen. Hab mich auch in meinem Körper sehr unwohl gefühlt, weil ich auch echt kräftig geworden bin. Und dann habe ich zuerst gedacht, durch Zufall war so, weißt du was, komm, mach mal wieder einfach ein paar Social-Media-Videos und versuch mal so ein bisschen wieder reinzukommen vielleicht. Social-Media-Videos gemacht, einfach nur mal so random, ohne viel zu überlegen. Und dann habe ich immer, wenn ich nicht wusste, was ich machen sollte, zuerst hatte ich so, also was mir mittlerweile wichtig ist, ist, dass ich jetzt keine Themen aufgreife, nur wo ich denke, das wollen die Leute hören, sondern wer bin ich?
Ja.
Was macht mich aus? Ja, und dann ist so, okay, na, dann habe ich einfach mal angefangen, so über die Heimat zu erzählen, ein bisschen so über das Dorfleben, über die Stadt Trier. Und dann habe ich dann immer so ein, das war zufällig, dann so ein Format gehabt bei Social Media, bei Instagram, wo ich gesagt habe immer so, hey, bei uns in Trier sagt man nicht, bei uns in Trier sagt man, als Beispiel. So, hey Leute, bei uns in Trier sagt man nicht Brot, bei uns in Trier sagt man Maro. Das ist Maro.
Echt?
Na, in Trier sagt Maro. Und du sagst, ich hätte gerne
Maro?
Ich hätte gerne Maro, kriegst ein Brot. So, dann habe ich so gesagt, so, ey, ich finde irgendwie, dann hast du versucht, einen Gag dazu zu machen.
Ja,
du sagst, ey, ich finde Maro klingt so, weißt du, das klingt so mega illegal, oder? Wenn du zu deinen Leuten sagst, ey, komm doch noch zu mir heim, ich hab noch einen frischen Maro daheim, ne?
Ja.
Echt, ja, ne, beste Qualität, ja, hier ist die Region, ne? Die sind so, oh, leck, richtig krass. So, und da habe ich aber gemerkt, so diese Trier-Videos, die sind relativ schnell, haben die relativ gut funktioniert, weil Trier ist auch so ein kleines, ist eine Stadt, aber
ja,
so,
ist
eine
schöne Nische, ja.
Aber jeder ist so, ist schon jeder kennt dich da so mehr oder weniger.
Mhm.
Und dann
Stadt Deutschlands.
Genau, und dann.
Nach Köln.
Ja, Köln ist. Also Köln ist jetzt kein Topmodel, aber eine richtig geile Perle.
Was? Wow.
Und,
ist der Humor in Trier auch so ein bisschen in den 60ern stehen geblieben, oder was?
Und dann sind aber diese Trier-Videos, habe ich eine Zeit lang gemacht, und dann sind innerhalb von, weiß ich nicht, von 2 Wochen kamen die knapp 8.000, 9.000 Follower dazu.
Mhm.
Alles Trierer natürlich. Und ich so, ey, richtig geil, endlich mal macht einer Witze über Trier und so.
Ja.
Und da habe ich mal gemerkt, so alles andere, was ich dann gemacht habe.
Aber da hat es wieder Spaß gemacht dann.
Es hat angefangen, Spaß zu machen. Da habe ich aber gemerkt, Moment mal, alles andere, was ich mache, Dorfkind-Videos oder Videos über die 90er, ne, gefühlt ist mal überspitzt gesagt irgendwie 3 Likes. Wo ich mir dachte so, machst ein Trier-Video, dann wieder direkt.
Was weißt du denn über die 90er, wenn du da erst geboren bist?
Naja, geht ja in die 90er rein alles. Ne?
Dieses 1990 geboren,
ich bin 1990 geboren.
Ja, dann bist du ja eigentlich ein 2000er.
Aber das nehme ich nicht an. Wobei, ja, theoretisch gesehen, ganz streng genommen, hättest du recht. Aber alles, was für mich zu den 90ern gehört, ist einfach so Kindheit. So, weißt du, was man damals gemacht hat noch so, ne?
Ich finde, man muss so Teenager, so 16, 17, ja,
die 18, haben natürlich noch mal einen Ticken geiler gehabt, das ist schon richtig. Aber für mich ist 90er so Kindheit, wie zum Beispiel der Frufu-Joghurt. Kennst du den noch? Kennst du den Frufu-Joghurt noch?
Hä?
Das war diese Werbung, wo dieser Frufu als Raumschiff so durch das offene Küchenfenster geflogen kam. Und da kam so ein kleines Spielzeugmenschen raus, hat mit dem Finger so durch den Joghurt einmal gezogen, dann abgeleckt und so, ist das lecker, der neue Frufu.
Also,
mega geil.
Also für mich sind die 90er MC Hammer.
Na gut.
De La Soul. Und dann später Two Unlimited, Spice Girls natürlich.
Ja.
So, das ist.
So wie dass du da hast du das schon
MTV 24 Stunden lang MTV
war ich noch dabei.
Butthead.
MTV, wenn man dabei ist.
Bei dir, wieso? Das wurde doch dann direkt Pay-TV bei dir.
MTV war die Zeit, wo man Musikvideos oder wo man Musik geguckt hat. Man hat sie nicht gehört, man hat sie geguckt.
Ja, ja, genau.
So, du wusstest anhand des Musikvideos, welcher Song jetzt kommt.
Ja, und man haben mega. Auch alle, genau, so Aerosmith und so irgendwie. Und man haben ja auch alle, da haben sie Geschichten mit erzählt und sowas. Und es war ja auch immer, es war ja auch viel weniger Auswahl. Ne?
Ja, total.
Da hat ja jeder auch noch dasselbe gehört, sozusagen.
Ja.
Ne?
Ja,
und außer die Metalheads, die haben so ihre eigene Sendung gehabt, sonntags um 11 oder so. Irgendwie mussten die. Ja. So, da gab es mal so einmal kurz so die Schiene. So.
Ja, also da habe ich gemerkt, okay, nur die Trier-Videos funktionieren. Und das war eigentlich genau das, was ich nicht wollte. Dass ich dann irgendwie dann lokal werde und dann nicht mehr rauskomme.
Mhm.
Weil das war nicht der Plan. Ich habe nur, was ich da positiv mitgenommen habe, war so, ich habe gemerkt, okay, das hier ist das, was ich eigentlich machen möchte. Mhm. Und was ganz cool war, das hat sich danach als cool herauskristallisiert. Ich habe auch ein paar Trierer angeschrieben, also richtige Trierer. Ich bin Dorfkind. In der Nähe von
Trier. Ach so, okay. So,
weißt du, dann diese richtigen Trierer. Ja,
falsche Trierer und richtige
Trierer. Mit dem richtigen Dialekt, die den Dialekt richtig beherrschen. Ja. So,
die haben mich verbessert, die haben gesagt.
Die haben mich verbessert. Ja, die waren so, hör mal, bist du lustig Kerlschi, ne? Bist du auch sympathisch, aber dein Dialekt hat deine Scheiße, das geht gar nicht. Ne? Also, Jung. Na, das geht nicht.
Mann, ey.
So, dann hat mir einer wirklich, ne, auch sage ich auch hier nochmal, ne, der heißt Danny. Ja. Danny hat mich dann angeschrieben und meinte, du hör mal zu, wenn du willst, kommst du mal zum Kaufmanns Hens. Das ist ein Fitnessstudio in Trier, uraltes Fitnessstudio. Sagt er, kommst mal dahin und dann mach ich ein Original aus dir. Ja, weißt du, ich wollte im Moment nicht ablehnen. Ich war so, oh, weißt du was, komm, finde ich ganz cool, die Idee, machen wir mal. Dann hat er sich, sagt er so, ja, ich kläre alles ab. Dann ein paar Wochen und dann kommen die ganzen Trierer und dann machen wir mal ein lustiges Video, ne, zusammen. Okay. Alles klar, Danny, machen wir. Hat auch eine Woche gehalten, hat sich auch gemeldet ein paar Wochen später. Und da war unter anderem war ein gewisser Christian Engel dabei. Christian Engel ist ist immer noch Profi-Bodybuilder gewesen.
Okay.
Und der hat in Trier, also der ist so der bekannteste, sag ich mal, Bodybuilder-Athlet in Trier. Und der hat auch sein Sportnahrung-Geschäft.
Sorry, aber der bekannteste Bodybuilder in Trier, das klingt
ja, also gibt so. Jeder, in jeder Stadt gibt es ja 100 Bodybuilder, so, weißt du, ich meine, jeder.
Ja, okay, aber ihn der kennt bekannteste man. Bodybuilder in Köln, wüsste ich auch keinen Namen zu nennen.
Ja, aber ihn kennt man. Also ihn kennt man, der hat da schon auch seine eigene Nutrition-Marke aufgebaut. Okay. Und so mit Supplementen, die er auch teilweise durch ganz Europa verkauft. Also, der macht das schon echt gut.
Legal?
Ja. Okay. Ja, der hat da ein großes Lager, wo seine Sachen auch bestellt werden. Ne? Also, der macht das wirklich gut. Und dann hat der Danny hat dann zu dem Christian gesagt, die ganze Zeit, oh, Christian, guck dir mal den Jungle an, mach mal Sport mit dem. Ne? Der kann ja gar nicht mehr. Ne? Guckt zehnmal. Und dann sagt der Christian zu mir, hör mal, wenn du Lust hast, ja. Können wir gerne so eine Challenge machen. Ich biete das dir an, mit Ernährung, mit Sportprogramm. Dann machen wir das aber online, weil dann hast du A, den Druck, dich da durchzusetzen und ist halt peinlich für dich, wenn du nicht schaffst und gut, wenn du nicht schaffst. Habe ich dann alles klar, Christian, machen wir. Die Challenge war dann innerhalb von 3 Monaten 15 Kilo abzunehmen, reines Körperfett. Haben über 18 sogar geschafft, also hab's komplett durchgezogen.
Ja, cool.
Und da in der Zeit habe ich mich angefangen, meinen ganzen Ängsten zu stellen.
Ja.
Dann hat er zu mir, ich war im Fitnessstudio, hab Muskelkater hier in der Brust bekommen und hab natürlich das wieder mit meinen Ängsten in Verbindung gebracht. So, weil enge Gefühl so, ne?
Ja.
Wo ich denkst, er sagte Christian zu mir, pass auf, ich habe für dich genau das Richtige mit Panikattacken. Da habe ich gesagt, ey, das haben schon so viele gesagt, aber try your luck.
Ja.
So. Und beziehungsweise das war auch eine Freundin von ihm, die Sonny, die auch damit arbeitet, das war ihre Idee gewesen. Hat sie, pass mal auf, wir gehen zum CrossFit. Habe ich gesagt, was CrossFit? Ja, das macht dich so fit. Das ist überragend.
Ja.
CrossFit, für die es nicht kennen, ist
Folter, ich weiß.
Ist Folter. Also es ist wirklich, das ist.
Das ist Zirkeltraining.
Zirkeltraining
auf Speed.
Auf Speed, genau. Auf maximale Kraft, maximales Tempo, auf kurze Zeit so gesehen. Und die.
Wenn es einem in der Schule noch nicht gestunken hat, der Sportunterricht, dann geht man dahin und es ist nochmal schlimmer, ja.
Ja, aber CrossFit, die haben, also wirklich
war. Niemand zu empfehlen. Es ist einfach.
Aber ich muss fair dazu sagen, CrossFit hat meinen Puls, also die haben meinen Puls auf 192 hochgejagt.
Ach du Scheiße, die wollten dich umbringen.
Ich habe nichts mehr gesehen, richtig. Ja. Ich habe kaum gehört.
Ja.
Ich bin da rumgelaufen, wie so. Die waren alle stolz auf mich. Ich war so, ich dachte mir fliegt gleich die Brust raus.
Ja.
dann haben die gesagt, guck mal, wenn du irgendwas am Herzen hättest,
ja,
du hättest das hier nie im Leben durchhalten können, das Training. Ja, niemals. Ja, du bist so gesund. Guck mal, was dein Körper imstande ist zu leisten. Ja. Und wenn ich jetzt eine Panikattacke oder eine Panikattacke sich anbahnt und ich habe einen Puls von 114, denke ich mir, du Hurensohn, ich habe 192 gehabt und mir ist nichts passiert. Ne? Und da habe ich angefangen, so irgendwann mal bei uns in der Heimat dann Autobahn zu fahren, so von der einen Ausfahrt zur anderen Ausfahrt.
Okay.
Einfach so 2 Kilometer. Gut. Einfach. Und dann immer wieder, immer hin und her. Und am Anfang, die ersten 10, 15 Mal immer Druckgefühl, angefangen zu schwitzen, aber immer wieder. Und bis das irgendwann ging wie nix. Und dann immer so ein Stückchen weiter, Stückchen weiter. Dann musste ich auch mal für einen Torenjob nach Köln im Sommer. Und dann habe ich noch den Abend vorher, habe ich mir noch alle möglichen.
Was für ein Autorenjob?
Bitte?
Was für ein Autorenjob?
Hab für Kristall, für ein neues Fernsehformat, Motorenteam geschrieben. Und da musste ich nach Köln.
Da musstest du nach Köln.
Richtig, weil das war vor Ort. Und, aber so, ich war ein Projekt, auf das ich mega Bock hatte. Also ich wollte es auch nicht absagen. Ich war so, nee, du bist ja so weit gekommen, so generell.
Ja.
Ne, du stellst dem jetzt. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, pass mal auf, wir fahren jetzt nach Köln von Ausfahrt zu Ausfahrt. Wenn ich irgendwann merke, ich kann nicht mehr, dann fahren wir Landstraße weiter. Mhm. Ansonsten Ausfahrt zu Ausfahrt. So, und wir haben es dann auch mehr oder weniger so gemacht, sind quasi von Rastplatz zu Rastplatz gefahren, so alle 10, 15, 20 Minuten. Mhm. 5 Minuten durchgeatmet. Ich habe gemerkt, krass, das geht viel besser als geplant.
Mhm.
So, und dann kam ich in Köln an, ich habe ungelogen Freudetränen in den Augen gehabt und war so, ey, ist ja mega das hier.
Ja,
klar kam zwischendurch immer noch mal so eine Panikattacke, aber ich wusste damit mittlerweile klar zu kommen.
Ja, ja.
Es war so, ich wusste, okay, ist jetzt gerade ein paar Minuten unangenehm, dann ist es aber wieder weg. So, und dann, seitdem ich jetzt diese Strecke einmal gefahren bin, bin ich sie dann jetzt im August, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Mal gefahren und habe auch dann für mich gedacht, weißt du was, jetzt, du bist so weit und ich merke, wie sich das alles ins Positive entwickelt, wenn du dich wirklich den Ängsten stellst. Also weißt du was, jetzt geht's wieder nach Köln zurück, weil ich merke wieder jetzt, dass ich bin wieder da, wo ich sein möchte, ich bin auf dem Weg, auf dem ich sein möchte.
Ja. Also ich denke, man kann daraus jetzt nicht unbedingt so eine allgemeine Aussage draus ziehen. Das war jetzt für dich.
Inwiefern, was meinst du?
Ja, pass auf, das war jetzt für dich das Richtige, den Ängsten zu stellen, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand Höhenangst hat, zum Beispiel, wäre vielleicht nicht unbedingt die beste Maßnahme, ihn direkt auf ein Hochseil zu stellen, sondern dass man es vielleicht langsam angeht oder so irgendwie, ne?
Absolut.
Das ist so, weil die Angst, du hast ja auch jetzt nicht irgendwie dich zum Bekämpfen deiner Panikattacken hast du ja nicht dich möglichst in Situationen gebracht, die Panikattacken verursachen, sondern du hast was anders gemacht, dieses CrossFit, was geholfen hat, dann
absolut,
dich dem zu stellen. So,
da,
ne?
Das ist halt der Punkt. Letzten Endes muss ja jeder, und das ist auch ganz wichtig.
Also,
du musst das für dich ein Gefühl haben.
Wenn du zum Beispiel irgendwie Arachnophobie hast, also Angst vor Spinnen hast oder so irgendwas, ist, glaube ich, nicht das Beste, dass da jemand dann steht und dich mit Spinnen bewirft.
Nein, du musst dich selbst dafür bereit fühlen.
Ja.
So, das bringt dir nichts, wenn andere dir sagen, du machst das jetzt, sondern du, das ist das Wichtige. Und das muss man halt auch für sich selbst verstehen, was ich auch selbst gelernt habe. Niemand,
also man muss auch wollen,
niemand kann dir die Panikattacken heilen. Das kann niemand machen. Keine Psychologin der Welt kann dir die Panikattacken nehmen. Geht nicht. So, du musst das wollen. So, du musst ja irgendwann mit dir selbst du musst dir bewusst sein, zu sagen, weißt du was, ich möchte die Veränderung haben. Und Panikattacken wird man ja so oder so, also auch einen sehr coolen Satz von meiner Psychologin. Panikattacken, also es ist der falsche Ansatz, wenn die Motivation ist, Panikattacken loszuwerden, weil das funktioniert nicht. Der Trick muss sein, dass dir Panikattacken egal werden. Dass wenn die Angst kommt, dass sie einfach egal ist, weil du weißt, die kann mir nichts. Und dann fängt sie an abzuschwächen und dann wird es immer weniger. Und das ist dann nur mal so der Fall. Bei mir läuft es gerade aktuell ganz genau so. Mhm. Mittlerweile weiß ich halt, mit den Ängsten umzugehen. Und das ist der Schritt.
Wann hast du denn dann jetzt deinen ersten Stand-Up-Comedy-Auftritt dann wieder gehabt? Also, was war der erste? Was war der erste nach, wo du gesagt hast, hey, ich trete wieder auf?
Was war der erste Auftritt? Der erste Auftritt war bei dir, bei Boing.
Bei mir?
Bei dir, bei Boing. Ja. Krass, ja, okay. Moderiert
war ich aber nicht dabei, oder?
Moderiert vom lieben Michael Ulbst.
Ja.
Und der hat.
Hast du gerade Ulbst gesagt? Nee, du hast Ulbst gesagt. Ulbz.
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 Mit TS am Ende.
Ja, ja.
Ulbz.
Ja, ja, genau.
Hab ich Ulbz? Ulbz, ja.
Du hast, wahrscheinlich, weil du in Trier das Plakat gesehen hast und da stand
Ulbz. Kann gut sein. ja, er hat auch in Trier West gespielt, wo die ganzen Originale herkommen. Genau, auf jeden Fall.
Da kommen die Originale her?
In Trier West, da kommen die Originale her, ja.
Die Trierer Originale, oder was?
Das sind Trierer Originale.
Ach krass, okay, West, ja.
Genau. Und der war dann, ich war für 2 Wochen in Köln für die Produktion von Chris.
Ja.
Und da hatte ich so 1-2 freie Abende gehabt und dann bin ich bei dir aufgetreten, also bei Boeing. Mhm. Und also ohne jetzt hier irgendwie zu sentimental zu werden oder whatever, es war das geilste Gefühl, das ich seit Jahren hatte. So, der Auftritt war noch nicht mal gut.
Seht ihr, was ich Gutes für die Menschen tue?
Absolut, absolut. der Auftritt war noch nicht mal gut, so, aber es war einfach wieder ein geiles Gefühl, ne? Zu stehen.
Ich biete einem jungen Comedian, biete ich quasi das geilste Gefühl des Lebens. Und was kriege ich dafür? Ein Auftritt, der nicht mal gut war.
Es war ja auch der erste Auftritt, da sollten ja weitere gute folgen. Ja, du bist ein Sack.
Ich hab nichts gesagt, du hast das selber gesagt. Ich habe nur wiederholt, was du gesagt hast.
Ja, aber gut, der erste Auftritt nach so vielen Jahren, da darf man verzeihen, dass der noch
ja,
nicht...
Ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Es hat super viel Spaß gemacht. Ne? Es war einfach nur geil und hat mir wieder gemerkt, so, ja, das ist das, was
die
ich machen möchte.
Die meisten Auftritte, einfach, wo die Routine nicht mehr drin ist, machen Spaß, ne? So, wenn ich mir denke, so mein erster Auftritt überhaupt war, ne, oder irgendwas, so Auftritte, wo man halt davor so richtig nervös ist, weil es halt irgendwie was Besonderes ist. Mein erster Auftritt auf Englisch, mein erster Auftritt überhaupt, mein erster Auftritt auf dem Schiff, was weiß ich, das erste Mal eine neue Nummer oder so irgendwas. Und das sind meistens die Auftritte, die am meisten Spaß machen. Also die Auftritte, die einfach nur Routine sind,
ist oft so.
Die sind einfach nur,
tatsächlich. Ja, ist tatsächlich oft so. Jetzt, wo du das sagst, das stimmt.
Mhm.
Ja.
Also, gut, um jetzt mal zum Anfang des Gesprächs zu kommen.
Gerne. Meine Mutter hat angerufen.
Deine Mutter hat angerufen? Ach so.
Ja. Die haben mich besuchen gewesen, ist jetzt eben nach Hause gefahren.
Oh nein, nein, ich wollte es gar nicht wissen eigentlich. Aber, also, ich glaube, ich habe dich nicht mehr gesehen. Also, ich kann mich noch erinnern, als wir im Kölner... das zweite Jubiläum von Boeing im Kölner hatten. Da haben wir einen Roast von Manuel Wolf gemacht.
Das bin ich. Daran erinnern?
Das bin Manuel Wolf. Das so als Geburtstagsshow irgendwie. Waren viele gute Leute dabei. Es war super lustig. Damals habe ich auch noch Alkohol getrunken. Deswegen kann ich mich ans Ende auch nicht mehr genau erinnern. Aber da war auch Kevin dabei. Und Kevin ist als Zweiter aufgetreten und hat in der ersten Pause gesagt, er muss jetzt gehen, er muss noch zum Chris ins Art-Theater oder so irgendwas oder irgendwohin. Nee, kannst du dich nicht mehr erinnern?
Nee, nicht wirklich. Nicht möglich. Also kann sein, dass ich Chris damals...
Moment, du warst aber doch da beim
aber ich war eigentlich den ganzen Abend da. Weil ich mir ungefähr von jedem Künstler, der aufgetreten ist, anhören musste, immer Pi mal Daumen derselbe Gag.
Ja.
Kevin Ray, ist soweit gekommen, weil der Chris den Schwanz lutscht. Kevin Ray, bläst Chris ein. Kevin Ray,
ja, so, die waren schon gute Gags.
So, aber von jedem Künstler derselbe. Wenn jeder auf denselben,
das wissen doch die Leute, das wissen die doch vorher nicht, wenn sie
ja, genau, schreiben. Aber wenn jeder auf denselben Gag kommt, ist er nicht so gut.
Oh, ich muss das unbedingt nochmal. Ich glaube, das gibt's noch auf Facebook, das ganze Ding, oder?
Ja, weiß nicht.
Oder ich weiß nicht, ich muss das unbedingt nochmal raus. Da waren so viele schöne Sachen. Das war so hier. Oh, das waren Sachen, die kann man gar nicht sagen. So Sachen irgendwie, was weiß ich, Michael und Dirk sollten ein Comedy-Duo machen, das hieß dann Dick und Doof und Dick und Doof.
Dirk Eppert. Also,
Dirk Eppert, ja. So ganz schlimme Sachen. Oder irgendwie, dann ging es um Gerd Bührmann und seine Frau. Man nennt sie auch The Brain and the Body. Also sie? Sie ja, ich gar genau.
Hervorragend.
Lauter so scheiß irgendwie.
Großartig.
Aber wer war das denn dann, wer gegangen ist?
Ich bin nicht gegangen. Ich muss den ganzen Abend Chris, also Kevin lutscht Chris Schwänze anhören.
Ja gut, aber hast du ja auch.
Das bleibt ein Geheimnis.
Ach so, ja, ist doch ja. Was auf Band ist, ist auf Band. Das
ist richtig, ja.
Ja. Nee, aber scheiße, wer war denn dann da, wer gegangen? War das der Oleg? Weißt du noch,
der habe ich gestern getroffen bei dir bei Bremen.
Ja, der ist gut geworden.
Ist der?
Ja.
Ich gestern bin ich gegangen zum Beispiel.
Was?
Gestern bin ich gegangen in der Pause.
Warum? Ach so, hast du ihn nicht gesehen?
Nee, habe ich gesehen gestern.
Ja, ja, Pech.
Ja.
Der war auch gestern da.
Ich wollte mal einkaufen gehen und dann, ja.
Wer war denn gestern? Schröder, Schrödi war doch gestern da.
Schröder,
der ist auch eine krasse Entwicklung. Hat ja auch bei mir angefangen. Da
Schröder
irgendwie.
Ist eine Maschine.
Ja.
Richtig geiler Typ.
Heftig geil.
Schröder ist auch so ein Typ, den man neben der Bühne extrem mag, weißt du?
Ja, weil er einfach ein anständiger
Typ
ist.
Super,
ne? Ja,
super.
Ja. Ja. So, ich habe ja bei der letzten Podcast-Folge da war Anthony Robbins zu Gast und da habe ich ja ausgemacht, dass ich die Regelmäßigkeit des Podcasts nicht mehr garantieren kann und jedes Mal sage, oh, die Pause war dann doch länger als geplant oder sowas. Aber wir haben uns irgendwie ausgemacht, dass wir drei Fragen haben, die jeder Gast bekommt. Ja? Und das eine war, die allgemeine ist natürlich, hallo Kevin, schön, dass du da bist, nach 45 Minuten. Kevin, warum machst du Comedy?
Das ist die Frage schon.
Ja.
Weil ich selbst bin und einfach, weil ich frei sein kann. Ganz einfach.
Weil du frei sein kannst. Generell oder auf der Bühne?
Auf der Bühne, also Comedy gibt mir einfach das Gefühl von Freiheit, von Humor. Mhm. Humor ist für mich ein unfassbar wichtiges Werkzeug im Leben.
Mhm.
Und Stand-Up gibt mir einfach das Gefühl, dass man eben genau das lebt, was man sein möchte einfach. Also auch in dem Moment, wenn ich einen Auftritt habe, 7 Minuten, ich könnte den ganzen Tag denken, boah, ich habe so viele Schulden, ey, mein Gott, wie kann ich diese Schulden bezahlen? In diesen sieben Minuten habe ich nicht einen Gedanken daran.
Ja,
ich bin einfach nur happy. Ich bin happy, im besten Fall ist der Auftritt gut, die Leute applaudieren, du bekommst nach Komplimente von den Leuten, muss ja nicht mal viel sein.
Mhm.
Aber du fühlst dich dann erstmal richtig gut.
Ja.
Und bis dann wieder kommt, ich habe ja Schulden. Das dauert dann. Und am besten hast du schon den nächsten Auftritt und hast wieder vergessen. Also
ich fühle mich eigentlich auch nur auf der Bühne wohl.
Auf der Bühne fühle ich mich unfassbar wohl. Ja. Und dieses Gefühl möchte ich auch einfach nicht mehr missen.
Mhm. Hast du Schulden?
Ja, habe ich Schulden, ja.
Oh Mann.
Wie jeder, oder wie fast jeder Mensch in Deutschland auch.
Ja, ist das so?
Aber mein Gott, was heißt Schulden?
Viel falsch mit Deutschland.
Was heißt Schulden? Das sind halt so... Ach, Kleinigkeit ist nichts Großartiges.
Also. Es heißt ja, dass durch künstliche Intelligenz so viele Jobs obsolet werden. Ne? Also dass jetzt nicht im künstlerischen Bereich, aber dass halt viele Jobs, so zum Beispiel in Computerprogrammierung oder in so wiederholenden Tätigkeiten, dass die bald nicht mehr gebraucht werden. Und da wird dann ja oft vor künstlicher Intelligenz gewarnt. Und ich denke so, das ist im Prinzip nicht verkehrt, wenn Leute weniger arbeiten müssen. Ja? Wenn sie weniger arbeiten können und mehr arbeiten wollen und das nicht können, dann ist doof.
Ja, genau.
Aber dass man weniger arbeiten muss, wäre doch vielleicht ganz okay. Dann macht man halt nicht irgendwie, dann hört man halt irgendwie auf, immer mit 40-Stunden-Woche zu fordern, sondern bezahlt halt mal die Arbeit besser und oder macht uneingeschränktes, wie heißt das nochmal? Warum fällt mir jetzt das Wort nicht ein? Das ist mein Kopf hier. Grundeinkommen halt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja.
Genau, weil irgendwann, ne, so hier wie Star Trek oder so irgendwas, so, wo jeder einfach macht das, wozu er Lust hat, weil halt für alles andere gesorgt ist, wäre doch eigentlich geil. Das ist so eine gute Entwicklung für die Zukunft. Ne? Das heißt ja nicht, dass dann keiner mehr Comedy machen würde.
Nee, natürlich nicht. Aber das Ding ist halt so, schau mal, guck mal, also bei mir zum Beispiel, ich definiere zum Beispiel Schulden mit, ich habe mir ein Auto gekauft und dafür Geld geliehen einfach.
Ja, ja.
Weil das ist mein Traumauto, ich wollte es haben. Dachte mir so, okay,
Maserati.
Diese Summe, bisschen kleiner, Porsche. Nee, aber diese Summe habe ich ja nicht auf der Bank liegen, so, aber ich möchte das Auto haben, möchte es kaufen, fertig, so. Ich weiß, ich kann diese Raten gut abbezahlen, fertig. Aber dann
musst du ja auch wieder nach Köln fahren.
Ja. Genau, aber sind ja trotzdem Schulden.
Ah, nee, du wohnst ja jetzt in Köln.
Ich wohne jetzt hier in Köln, genau.
Ja, stimmt.
Aber es sind ja trotzdem Schulden.
Seit dieser Woche.
Seit einer Woche jetzt, ja.
Seit einer Woche, wohin?
Genau, beim Heumarkt.
Welches
Veedel? Heumarkt. In der Nähe vom Heumarkt, Kapitolsviertel.
Krass, also mitten in der Altstadt oder was? Mhm. Ja,
ja.
Cool. Da habe ich mir auch mal eine Wohnung angeschaut. Aber ja, ich
bin da ein bisschen echt happy mit der Lage.
Ja?
Mhm, sehr.
Ja, gut. Ja, gut, kannst du alles laufen eigentlich.
Ja, total.
Ja. Worüber hast du eine starke Meinung, von der du überzeugt bist?
Puh. Könnte ich natürlich sagen, mein Fußballfachwissen, aber das juckt natürlich keine Sau.
Wieso? Was denn?
Meiner Meinung nach bin ich einer, der sagt, 90% der Menschen haben keine Ahnung von Fußball. Die sehen einfach nicht, die sind einfach dumm.
Was? Du meinst 90% von Fußballfans, weil ja, das Leute, die keine Meinung. Fußballfans sind,
weil ich teilweise keine da, Ahnung haben, ist ja. Weil ich dann teilweise da als Beispiel lese, weil ich nicht, da guckst du irgendwie ein Dortmund-Spiel, also wo du dir wirklich denkst, so eine reine Vollkatastrophe, wo nichts zusammenpasst, dann liest du da die Kommentare nach dem Spiel, dann postet Dortmund hier, heute war kein guter Tag, wir haben 4-1 verloren. Dann liest du die Kommentare durch von den Leuten und denkst dir so, um Gottes Willen, was redet ihr denn für nur Scheiße? Ah,
okay, also bist du Fußballfan?
Ich bin sehr, sehr großer Fußballfan, ja, ja.
Der aber Ahnung, der zu den 10% gehört, deiner Meinung nach.
Ich zähle sogar zu den 3%, die ganz an der Front sind.
Ja, aber es sind nicht, also würden nicht andere Fußballfans genau dasselbe sagen, dass sie...
Das ist das Problem.
Also die würden nicht sagen, die würden dann sagen, der Kevin hat keine Ahnung.
Das ist absolut richtig.
Ja, und was macht das, woher weißt du dann jetzt, dass du der bist mit Ahnung?
Weil ich A, mein halbes Leben selbst Fußball gespielt habe. Ja,
aber
auch,
das ist genau
auch,
das, was ich auch sagen.
Ja, aber auch ein bisschen höher. Also nicht die Kreisklasse, sondern auch in der Jugend, also auch höher.
Ja, aber weißt du, so ist das halt mal. Ne? Also,
man lernt es einfach.
Ja.
Das ist so.
Aber weißt du, jeder hat auch, ich meine auch 90% der Leute Ahnung, ja, aber, Comedy zu haben.
Ja, genau, aber du bist musikalisch. So, ich zum Beispiel, ich kann nichts singen, gar nichts. Und ich würde hier niemals erzählen, jetzt hier, nee, Manuel, wenn du sagst, hier, da ist die C-Taste, sag ich, nee, das ist das D.
In dem Thema wird das nicht gemacht.
Das ist D. So, ich könnte dir nichts erklären, so, weißt du? Richtig. Wo du denkst, mal, woher glaubst du, Ahnung von Musik zu haben?
Genau.
So, und genauso
trotzdem machst du als Comedian einen Auftritt und nach der Show kommt ein, keine Ahnung, ein Schreiner auf dich zu und sagt, hör mal, den einen Gag, den du da gemacht hast, den musst du anders machen.
Ja, die habe ich am liebsten.
Viel besser, wenn du sagst.
Die habe ich am liebsten. Ja. Und dann bist du natürlich höflich und sagst so, ach so, ah, ja, stimmt, ja, das ist genau, gut. Ja, mach ich mal. Danke. Dann dreht er sich um und denkt sich so, pst, dich, Alter. Ne? Aber, so,
und was machst du beruflich? Ich bin Schreiner. Und dann sagt er, und was machst du beruflich? So, ich bin Comedian, das kannst ist mein
du,
Beruf.
Kannst du davon leben? Ja.
Dein Tisch wackelt.
Ja. Dein Tisch wackelt. Kannst du davon leben? Hast du keinen wackelten Tisch daheim oder so? Du, ja, ist lustig. Ja, aber Fußball wäre so eine Meinung, wo ich mir einfach nicht reinreden lasse.
Okay. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball, weil ich bin auch kein großer Fußballfan. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass das natürlich meine Meinung stimmt.
Ja, ja, klar.
Natürlich. Also zum Beispiel, dass Profifußballer, männliche Profifußballer überbezahlt sind.
Außer Frage.
Eindeutig. Eindeutig. Aber was noch viel schlimmer ist, ist Vereinsvorstand. Was die alles, also hier, ne, hier FC Bayern und so irgendwas.
Das müsste alles illegal, alles verboten sein, alles. Müsste
alles verboten alles. Werden, genau, genau.
Alles.
Generell sollte Profisport verboten werden.
Ich. So. Mach den Kack weg. Nee, aber. Das,
hoffentlich hört niemand nur diesen Ausschnitt.
aber überleg mal. Jetzt nur mal so, weißt du, ich ärgere mich auch. Ich zahle, weiß ich nicht. Ich kenne die Zahlen nicht. Ich habe Dauerauftrag, die werden einfach abgebucht. Ich zahle, meine ich, 60 Euro für Sky jeden Monat. Ich zahle mittlerweile jetzt 39 für The Zone. ich zahle 15 für Prime, weil Champions League kommt ja mittlerweile immer ein Spiel auf Prime, jetzt kommt auf The Zone, dann kommt da ein Spiel, da ein Spiel.
Okay, aber das Problem
ist, du hast ja die ganzen Abos. Ja, aber du bezahlst ja dafür, wo du schon denkst, Alter, diese ganze Kohle, die ich jetzt hier reinballer, fließt ins Fernsehen, die Kohle wiederum fließt in die Vereine rein, die wiederum machen noch mehr Gehalt.
Aber du musst ja das Spiel nicht mitmachen. Du kannst ja
auch. Ja, aber das ist auch nicht die Lösung, Mann. Ich liebe den Scheiß, weißt du, was ich meine? Ja, ich liebe den Scheiß.
Genau, du bist süchtig danach.
Ja, genau, ich liebe den Scheiß.
So funktioniert das halt.
Genau, und das.
Weißt du auch, warum du nachsüchtig bist? Weil halt ein Verlangen von erzeugt wird, das real gar nicht existiert. Also du hast das Verlangen danach, dir 90 Minuten lang anzuschauen, wie 22 Millionäre übers Feld laufen. Und das ist ja nichts Reales, was eigentlich nötig ist.
Die laufen gut hinterher zum Teil, ne?
Aber das ist, ja gut, aber das ist so wie Zigarette rauchen zum Beispiel. Es schmeckt nicht und es ist uncool. Aber wenn du mal damit angefangen hast, ne, es erzeugt ein Verlangen und
das ist alles richtig. Ja. Aber Fußball ist für mich auch so wenn ich Fußball gucke, bin ich auch in dem Moment happy. So, wenn wir nicht gerade am Verlieren sind, dann bin ich.
Wer ist denn deine Mannschaft dann?
Ja, ich bin Dortmunder und Kölner.
Dortmunder und Kölner. Okay, ja gut. Ja, also ne, Köln ist natürlich auch ein bisschen sich selbst geißeln so. Ne? Das ist natürlich.
Ja.
Also die gewinnen nicht immer.
Nee. Nee. Aber ja, so, das sind so, aber wie gesagt, aber zum Thema Gehalt, das ist alles bodenlos, das ist alles frech. Und das macht auch keinen Spaß mehr.
Ich find's halt krass, ich fänd's cool, wenn man das irgendwie als kleiner Comedian rausfinden würde, wie das funktioniert. Weil ich denk mir so, einen Samstag ist es rein, spielen die einmal 90 Minuten. Und das Rheinenergiestadion ist voll mit 50.000 Leuten und nicht nur halt einmal, sondern jeden Samstag so oder jeden zweiten Samstag, keine Ahnung, wie das ist, so irgendwas, weil die irgendwie halt das unbedingt sehen wollen, egal ob das Spiel jetzt gut ist oder scheiße oder so, das ist mein Verein, da gehen sie hin.
Richtig.
So irgendwie, boah, Mann, warum kann ich nicht alle zwei Wochen im Stadion den Boyn Comedy Club machen mit jeweils 50.000 Zuschauern?
Ja, das wäre schön.
Das wäre schon geil.
Das
wäre schon geil. Oder das warum nimmt mich nicht halt irgendwie, warum zahlen nicht irgendwie, keine Ahnung, hier irgendwelche Bühnen, hier die Tufa in Trier oder so irgendwas? Warum engagieren die mich nicht als Ensemblemitglied für einen 10-Millionen-Vertrag oder sowas, Ablösesumme oder so irgendwie, ne?
Würde, glaube ich, jeder sagen, hey, ich bin dabei.
Ja.
Aber ja, wäre schon cool.
Letzte Frage. Was ist ein Geheimnis, das du noch niemand erzählt hast? Weißt du, warum? Damit halt der Podcast auch ein, ne, das hier wollen die Leute, also da erfährt man dann hier was, ne?
Ein Geheimnis, das ich niemandem erzählt habe.
Das schneide ich auch dann an den Anfang, damit die Leute bis zum Ende dranbleiben.
Boah, ein Geheimnis. Achso,
ich schneide ja nicht. Ah, okay.
Ein Geheimnis, das ich niemandem erzählt habe.
Noch niemand,
ja. Ja, das ist eine gute.
Jetzt musst du überlegen, wer diesen Podcast hören wird.
Ja, das ist mir ziemlich egal, wer es hört. Aber ich weiß nicht, ich wüsste gerade nicht, wem ich was nicht erzählt habe, so, weißt du?
Mhm.
Also gibt's so, ich könnte jetzt zwei, drei Punkte nennen, wo ich sage, ist mir prinzipiell eher unangenehm, so in der Öffentlichkeit zu sagen, so, weißt du, weil ich aber dann sagen würde.
Das wäre dann ja doof, wenn du es sagst, weil es ist dann ja in der Öffentlichkeit.
Ja, genau, aber das würde ich dann dem Podcast zuliebe dann machen, so, weißt du?
Oh ja, das wäre cool.
So, weißt du?
Oh, geil.
So, also zum Beispiel, was man ja auch nie sagen, oder was viele haben ja ein Problem damit, einfach so Ziele klar zu formulieren, weil es ja so utopisch ist, weil Leute dann lachen dann so, ne? So, und mein absoluter persönlicher Traum ist es einfach, in Trier die Arena zu füllen mit Stand-Up-Comedy. Punkt aus dem Ende.
Was ist die Arena in Trier?
Die ist die, direkt am Anfang, ist die größte Location in Trier. Passen, glaube ich, 4.000 Leute rein oder 5.
Ja.
Und da habe ich mich schnell mal das Ziel gesetzt. Und weil ich ziemlich witzig finde, mein Kölner Traum ist Gloria Theater. So,
ja, aber dann
von der Größe ist anders.
Ja.
Aber wenn man das so sagt, so, hey Leute, mein Traum ist es, ein ganz berühmter Komiker zu werden. Lachen die meisten. Weißt du, fangen an zu lästern, der ist viel zu schlecht dafür, der kann er doch nicht und pipapo. Aber mittlerweile.
Schau dir mal die berühmten Komiker an, die sind auch alle viel zu schlecht und können
das. So, weißt du, was ich meine? Aber ich bin mittlerweile so, ich finde generell haben, es ist, was mir aufgefallen ist, zumindest meine Meinung, Leute können sich selbst viel, viel besser kritisieren als loben. Ja.
Aber 4000 Leute, Trier, da werden wir hinkriegen. Also,
jawohl.
Sag doch mal, sag, hier, wo bucht man die Halle und wann wäre der Termin? Das will, sagen wir, sollen wir 2026 anpeilen oder 2027? Weil ich meine, guck mal, wenn das 4000 Sitze hat und dann.
Also ich
bin
jetzt eigentlich hier, weil ich dachte, das geht ja so ab, ob wir schon 25 machen könnten.
2025 schon, ja, das ist ein bisschen schon knapp, aber ist das, sind da nicht alle Termine schon vergeben und so? Wir haben ja schon Oktober.
Ach so, ja, das ist natürlich ein Argument. Ja, ja. Machen wir 26, ja. Das wäre gut. 26.
Also weißt du, was ich habe mal so von Leuten kennengelernt, die haben irgendwie so englische Shows gemacht, überall in Europa. Und es war jetzt nicht, ich weiß nicht mehr, es war irgendwas mit Love oder irgendwelche oder irgendwelche Failing oder so irgendwas oder weirdest Dating Stories oder so irgendwie oder so irgendwas. Es war irgendwie eine Show, also eine lustige Show, aber jetzt nicht per se eine Stand-Up-Show, sondern einfach eine lustige Show von zwei Leuten, schätze ich mal. So, und wie die das machen ist, die gehen in irgendeine Stadt, suchen eine Location, mieten die sich dann, sehen, okay, hier 180 Plätze, verkaufen die Karte für 20 Euro, macht 3600 Euro, wir sind da einen Tag, reisen rum, unser Hotel und so, so ein bisschen Spaß zu haben, bräuchten wir zusammen vielleicht 1500 Euro, das heißt, wir haben 2100 Euro noch übrig. So, wir buchen jetzt für 2100 Euro Google-Werbung. Und dann verdient Google halt den Großteil der Einnahmen, also ne, 60% der Einnahmen, ja. Zack, gehen an Google oder sowas, was man ja wirklich eigentlich nicht will, weil der Konzern hat genug Geld oder sowas. Aber sie kriegen ihren Laden voll und haben dann irgendwie ein ordentliches Honorar. Die andere Sache wäre, die traditionelle Werbung zu machen mit weniger und bla 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 und sowas. Würden sie ihren Laden nicht vollkriegen, hätten sie wahrscheinlich weniger Honorar. So läuft das da bei denen. Wenn wir das mit der Halle in Dings da genauso machen, wenn wir da einfach hier, was haben wir denn, 4000 mal 20 sind 80.000 Euro. Komm, machen wir für ein Event, machen wir einfach mal eine 30.000 Euro Google-Kampagne. Na hallo, kriegen wir das voll, oder nicht?
Locker easy going, du.
Hallo hier. Auf geht's.
Aber dann machen wir nach der Pause bitte 45 Minuten Podcast.
Nach der Pause?
Ja, ja. Also eine Halbzeit
würde ich gerne machen. Der Boeing-Podcast live.
Der Boeing-Podcast live.
Das wäre geil.
Ja, ja. So mit den, weil dann will ich dir, habe ich das Ganze hier zu verdanken dann.
Mit den 100 Zuschauern, die ja, da wäre die Halle ziemlich leer, so glaube ja. ich. Aber Boeing-Podcast live wäre schon schön. Na gut, Kevin, ich danke dir, dass du da warst.
Sehr gerne.
Gibt es noch was, was du loswerden musst oder können wir es an dieser Stelle hier beenden? Es wird ja auch schon dunkel.
Wir können es beenden tatsächlich.
Alles klar, schön.
Ich danke dir fürs Kommen, Manuel. Hat Spaß gemacht.
Ich habe viel von dir erfahren und ich freue mich auf mehr von dir.
Sehr gerne. Danke fürs Kommen, Manuel.
Nein, du bist gekommen.
Ich bin gekommen, ist richtig.
Ich wohne hier.
Danke, dass ich kommen durfte. So sieht es aus. Jetzt habe ich es auch.
Tschüss.
Ja, ciao, ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.